Ball drill. Deep left field.
Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge Bases Loaded Podcast. Wir, das sind vier, aber in einem ganz anderen Setup, weil wir haben heute einen Special Guest. Und ich wünsche ganz gerne, dass der Special Guest sich einmal direkt selber vorstellt.
Ja, hallo, mein Name ist Julian Pollersbeck und ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Als ehemaliger...
Eine kleine Überraschung für alle jetzt heute mal in dem Podcast. JP, du hast mich heute Morgen angeschrieben, wann wir wieder aufnehmen und jetzt bist du einmal wieder dabei. Wie sehr hast du den Podcast vermisst?
Also mal mehr, mal weniger. Ich hatte halt auch viel um die Ohren und war auch, offen zu sein, sehr mit mir selber beschäftigt, sage ich jetzt mal. Und hatte echt auch nicht so viel Kopf, auch für Baseball, aber habe mich jetzt dann auch in den letzten Wochen und Monaten wieder mehr damit befasst und dachte heute einfach, du hattest mich halt oft gefragt und hast gesagt, wenn ich mal Bock habe, soll ich mich melden. Und dann dachte ich, heute ist irgendwie Montag. Ich hatte irgendwie im Gefühl, dass ihr irgendwie aufnehmen könntet vielleicht. Ne? Oder Dienstag ist heute, ja, sorry. Ja, und dann dachte ich, schreibe ich dir einfach mal. Vielleicht passt es ja. Und es hat gepasst. Hatte ich gutes Gut-Feeling.
Wir sind auf deine Expertise gespannt und ich bin froh, dass ich einen weiteren Dodgers-Sympathisanten jetzt endlich wieder mit dabei habe. Und deswegen will ich jetzt einmal zu den anderen rübergehen, zu André als Cubs-Fan und Lukas als Phillies-Fan. Moin auch an euch.
Hallo. Moin, moin.
Ja, jetzt heute Viererrunde. Leider lässt sich heute Kevin einmal krankheitsbedingt vertreten, jetzt in dem Fall durch dich, JP. Und du bist jetzt auch im Baseball-Game drin. Wir haben ja eine neue Rubrik eingeführt, den Moment der Woche. Und den spiele ich mal direkt ab. Du schaust Baseball jetzt wieder ein bisschen mehr aktiv. Was ist dir diese Woche hängen geblieben?
Muss ich nur eine Sache sagen oder darf ich zwei Sachen sagen?
Ja, du hast aufzuholen, du darfst auch zwei Sachen sagen.
Okay, also auf jeden Fall fand ich geil, weil ich ihn auch geilen Spieler finde und die haben auch einen geilen Kommentator, den Walk of Home Run von Manny Machado gegen die Diamondbacks, müsste das gewesen sein, gegen Paul Sewald.
Ja, es war, die haben auf jeden Fall, war am Wochenende, ne?
Ja, zählt das noch?
Ja, definitiv, definitiv.
Ja, die waren erst vorne, relativ klar. Dann haben die im 9. Inning auf einmal komplett, dachten schon, die wären durch. Klassiker, so wie Alexander Zverev gestern. Dachte auch schon, er wäre durch. Und dann hat Machado also Two-Run-Walk-Off-Home-Run gehauen. Und ihr wisst ja, wie der Kommentator von den Padres ist. Der ist verrückt.
Ein bisschen.
Und deswegen ist mir das sehr drin geblieben. Und dann der Walk-Off-Home-Run von Jake Burger, wo der Kommentator ruft, "Give me that burger to go!" Jetzt zerrissen. Der Typ ist halt auch einfach fett.
Das war heute Nacht, glaube ich, ne? Also jetzt in der Nacht von Montag auf Dienstag, oder?
Ja, ich glaube schon. Fand ich sehr, sehr belustigend. Auch ein geiler, eher wegen dem Kommentar, aber bei Machado hat es mir auch echt die Haare aufgestellt, weil ich den auch feier einfach. Ich glaube, es war sein 8. Walk-off-Home-Run, glaube ich.
Ja, ich wollte es gerade auch gesagt haben, unser Kevin als Padres-Fan, der wäre jetzt, der wäre richtig stolz direkt auf dich gewesen. Ja. Das wäre bei ihm runtergegangen wie Öl.
Der hätte jetzt keinen Moment
mehr, weil das wäre wahrscheinlich. Ja, Sympathisant von mehreren Franchises. Bin ja jetzt nicht nur voll Dodgers. Deswegen finde ich es auch geil, dass wir einen Cubby da. Wie ist es? Da oben. Und da. Wow. Okay.
Kommt mal schwierig. Auch wenn du es zeigst, JP, es kann Phillies niemand sehen.
Genau. Das ist halt so, er zeigt gerade auf unseren Cubs. Bei mir hat es gepasst übrigens.
Ja. Ja, ich habe so und so.
Ja. Genau. Hervorragend.
Das wäre ein Cubs-Fan und ein Phillies-Fan. Das sind auch zwei Mannschaften, die ich sehr mag, vor allem den das Lied der Cups. Das pumpe ich immer noch im Auto.
Ja. Go Cups, go!
Das könnte also auch mal anstimmen.
Ja. All the way. Someday we'll go all the way. Yeah, someday we'll go all the way.
Das heißt, auch. ich habe jetzt den falschen abgespielt, wolltest du damit sagen. Und ich war mir der felsenfesten Überzeugung, dass du genau den meintest.
Nee, das ist der andere. Kennst du den?
Ich weiß, was du meinst.
Ich kenne den ja, aber ich werde ihn.
André kann den einmal anstimmen, finde ich.
Nein, komm. Der macht mir, es gibt wenig Lieder. Es gibt wenig Lieder, die mir so viel Gänsehaut machen wie das Lied, muss ich ehrlich zugeben. Da werde ich auch leicht sentimental immer.
Ja, nice. Gänsehaut. Gänsehaut ist ein gutes Stichwort. Ja. André, was war dein Gänsehaut-Moment?
Mein Gänsehaut-Moment war, den habe ich letzte Woche übrigens mit Lukas erlebt, weil Lukas und ich nach dem Training zusammen Phillies gegen die Cubs geguckt haben. Da hat Ian Happ 2 Home Runs, 6 RBIs in einem Game geschlagen, ist 4-4 gegangen. Aber das Besondere für mich, er hat nicht nur 2 Home Runs geschlagen, sondern er hat den ersten von der linken Seite der Platte geschlagen und den zweiten von der rechten Seite der Platte. Er ist ja Switch-Hitter. Und das ist das erste Mal im Franchise passiert seit 2019. Und deswegen 10-2 gegen die Phillies gewonnen anschließend. Und deswegen mein Moment der Woche. Zumal ich mein Hap-Jersey anhatte, also es hat alles gepasst. Es war perfekt.
Aber ich muss daran direkt anschließen. Wir haben natürlich trotzdem die Serie gewonnen. So, dazu erstmal.
Oh mein Gott.
Und mein Moment der Woche war tatsächlich auch ein Franchise-Rekord. Und zwar fand ich es richtig geil, dass die Phillies 7 Leute zum All-Star-Game schicken. Mit, ich habe es mir ja aufgeschrieben, Harper, Turner, Boehm, Wheeler, Suarez und Hoffman. Und wie gesagt, das ist ein Franchise-Rekord für die Phillies. Und der MLB-Rekord sind übrigens 10 Yankee-Spieler, die 1939 zum All-Star-Game geschickt wurden, also lange Zeit her. Und dementsprechend, ja, fand ich sehr geil.
All-Star-Game wird, denke ich, heute auch noch ein Thema sein, worüber wir sprechen werden. Auf jeden Fall genauso wie den Draft, der ja auch mit ansteht am Wochenende. Um vielleicht einen Moment der Woche nochmal kurz abzurunden. Mein Moment der Woche, Spiel Pirates gegen die New York Mets am Freitagabend müsste es gewesen sein, ist insgesamt ausgegangen, ich glaube 14-2 für die Pittsburgh Pirates. Und die Pirates haben insgesamt 7 Home Runs rausgeschlagen. Und beim letzten Home Run kam dann auf dem Videoboard der Hinweis, das war jetzt das 5. Mal in der Franchise-History, dass man 5 oder mehr Home Runs geschlagen hatte und man hat kein Feuerwerk mehr. Dementsprechend, wenn ein 8er Home Run gefallen wäre, hätte es kein Feuerwerk mehr zum Jubel gegeben. Frage eben kurz an euch, plant man, wie viel Feuer oder wie viel Pyrotechnik man einstellt oder wie viel man hat? Oder wird es einfach stumpf irgendwas reingeballert?
Das weiß André doch bestimmt. Also kennt sich doch mit so Technik und Events und so aus.
Ja, ein bisschen. Also die Sache ist ja bei Pyrotechnik, das kostet ja auch einfach und dementsprechend würde ich mal sagen, pro Spiel ist wahrscheinlich irgendwie vorkalkuliert, wie viel Pyrotechnik vorhanden ist. Und ich meine, es ist ja, kannst dir da keinen Vorwurf machen, dass die nicht auf 7 oder 8 Home Runs vorbereitet sind, weil wie oft passiert das? Zumal, also ich meine, wir reden von den Pirates, also sorry an die Fans, aber ich bin kein großer Fan.
Dann wollte ich direkt daran anschließen. Und zwar bin ich ja immer noch großer Verfechter von einfach Pyrotechnik als Fan. So, warum gibt's Pyrotechnik im Fußball? Also ich kann schon verstehen, warum es das gibt, aber ich würde, glaube ich, mal so bei den Phillies so einen Fanclub aufmachen und da einfach mal ein paar Rauchtöpfe zünden.
Aber findest du das passend im Ballpark?
Da hätte man das Problem auch nicht.
Ich muss gestehen, bei uns bei der dritten Mannschaft in unserem Fanclub, da mal ein kleiner Appell geht raus, da finde ich es ja immer noch sehr, sehr passend und da freue ich mich schon auf die nächste Choreo. Aber meinst du, dass das in den Major League Ballparks passt? Weil ich muss gestehen, irgendwie zu dem ganzen Vibe, zu diesem A Day in the Ballpark passt das für mich nicht so richtig.
Vielleicht Playoffs.
Ja, genau.
Also wenn der Pitcher einläuft oder wenn der Closer reinläuft und dann werden da so ein paar Pyros gezündet irgendwo im Outfield oder so.
Zu ja, Edwin Diaz mit den Trompeten. Genau,
während Edwin Diaz reinläuft, ja.
Okay, das kann ich mir vorstellen. Oder muss ich ihr sagen, im Spiel irgendwie, ich weiß nicht.
Ich glaube, so weit wird es tatsächlich nicht kommen. Aber was die Pirates hätten theoretisch machen können, den Balkon-Ultra einfach dann hinstellen. Er hätte ja dann kurz übernehmen können, wenn ein 8er Homerun gefallen wäre. Aber ordentlich was passiert am Wochenende. Und das ist eigentlich auch die Überleitung zu den Serien, die wir euch empfohlen haben. 3 Stück. Brewers waren zu Gast bei den Dodgers. Die Dodgers haben die Serie 2-1 gewonnen. Das haben wir allesamt getippt. Sowohl die Community als auch André, Lukas, Kevin und auch ich. Spiele sind ausgegangen. 8-5 für die Dodgers Spiel 1, 5-3 Spiel 2 und das letzte Spiel haben dann die Brewers den Sweep verhindert, 9-2 gewonnen. Brewers haben wirklich beide Spiele ganz, ganz knapp verloren und auch erst im 8. Inning beide Spiele verloren. Konnten sich dann mit den guten Leistungen krönen, zumindest, dass man den Sweep verhindert hatte mit einem recht deutlichen und klaren Sieg. Dann hatten wir auch noch die Rivalität der Red Sox und den Yankees euch ans Herz gelegt. Da ist es tatsächlich ein bisschen überraschender gekommen, dass die Red Sox die Yankees besiegt haben, obwohl natürlich die Yankees gerade so ein bisschen im Slump sind und die Red Sox gerade recht gut unterwegs sind. Spiel 1 ging mit 5-3 an die Red Sox, Spiel 2 4-14 für die Yankees und Spiel 3, Abschlussspiel, haben dann die Red Sox 3-0 gewonnen und Soto und Judge in allen 3 Spielen mit gerade mal 2 Hits. Das ist recht wenig für die beiden.
Habt ihr das, wo wir gerade bei der Serie sind, habt ihr mitbekommen, was der Rookie von den Yankees geschafft hat im 2. Spiel? Ben Rice?
Führ's gerne aus.
Weil das muss ich sagen, das fand ich das fand ich sehr, sehr cool. Ich hab's leider nicht gesehen, ich hätte es gerne gesehen. Ben Rice wurde ja in die Majors gerufen, nachdem, glaube ich, Rizzo sich ja wieder verletzt hatte und deswegen auf der ersten Base Platz geworden ist. Und er hat in dem Spiel 3 Homeruns geschlagen. Ich glaube, er war 3-5 an dem Tag. Das heißt, jedes Mal, wenn er zur Platte gegangen ist und einen Hit hatte, hatte er zudem Homerun. Und ich glaube, wenn ich richtig liege, ich bin mir gerade nicht 100% sicher, ich meine, das ist Rookie-Rekord. Und nicht nur im Franchise, sondern ich glaube generell MLB-weit. Aber da bin ich mir gerade nicht 100% sicher. Wisst ihr das genau? Also bei den Yankees gab es auf jeden Fall vorher noch nicht, dass ein Rookie 3 Homeruns in einem Spiel schlägt. Das ist, also nicht mal Judge hat das 2017 gemacht. Also schon Props auf jeden Fall an Ben Rice.
Könnte schon sein, dass das noch keiner vorher gemacht hat. Ich meine, allgemein ist das ja nicht so herkömmlich, dass da jetzt einer 3 Homers in einem Spiel schlägt, ne?
Also wenn, dann würde ich es ihm auf jeden Fall sehr, sehr gönnen, muss ich gestehen, weil das ist schon ein sehr, sehr cooler Rekord, den man dann behält.
Letzte Serie. Astros waren zu Gast bei den Minnesota Twins. Die Serie ist ausgegangen, beziehungsweise die Twins haben die Serie 2-1 gewonnen und da war vor allem das erste Spiel ein richtiges Highlight-Spiel. 13-12 ist das Spiel ausgegangen. Es waren insgesamt 10 Runs im 9. Inning. Bregman mit einem 3-Run-Home-Run. Correa mit einem Grand Slam von 8-13 auf 12-13 hat allerdings dann leider ja nichts mehr gebracht. 33 Hits, 49 Total Bases in diesem 13-12 Spiel. Spiel 2 ging dann mit 9-3 an die Twins und auch das Abschlussspiel mit 3-2 an die Twins. Und das war wirklich ein ganz, ganz wichtiger Seriensieg für die Twins im Kampf um die Division und in der Wildcard. Und ja, für die Astros war die Niederlage im Kampf um die Division jetzt nicht ganz so schwerwiegend, weil die Mariners gegen Toronto verloren haben. Und ja, somit sind wir einmal kurz die Serien durchgegangen, die wir am Wochenende oder fürs Wochenende euch empfohlen haben. Habt ihr da noch irgendwas zu ergänzen zu den 3 Serien?
Nur, dass ich Astros Twins als einziger richtig getippt habe. Also, da könnt ihr den Twins schon mal mehr
sagen. Ja, das nicht das könnte ich jetzt auch über die Red Sox und Yankees sagen.
Ja gut, 0-3 war ich ein bisschen daneben, was soll ich machen?
Das ist nicht so.
Ja. Aber wir haben es gerade.
Tabellenstand müssen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal hier klären.
Nee, den können wir überspringen. Brauchen wir nicht. Nicht so richtig.
Kommen wir auf jeden Fall noch zu. Aber wir hatten es gerade schon mit Ben Rice mit kuriosen Zahlen und da können wir nochmal gegensetzen oder ich aus meiner Dodgers-Bubble kann da ein bisschen gegensetzen. Will Smith, ich meine damit nicht den Schauspieler Will Smith, sondern den Catcher Will Smith von den Dodgers. 4 At-Bats in Folge, 4 Home Runs. Das ist stabil.
Das kann man mal so machen, ne?
Ja.
Aber ab welchem At-Bat fängst du an zu überlegen, ey, scheiße, ich habe jetzt einen Streak am Laufen. Ab wann denkst du zu viel nach? Eigentlich doch schon spätestens ab dem 3.
Also oder? Wenn du es Ich würde sagen, wenn du es richtig machst, dann denkst du gar nicht so viel nach, sondern gehst einfach at bat und aus dem Ball idealerweise raus und dann kommt irgendwann das nächste at bat. So.
Genau das, da würde ich eigentlich mit Lukas...
Aber ich glaube, so ist es nicht.
Nein, ich glaube ehrlich gesagt schon, weil bei Judge kann ich mich erinnern, 2017, der hatte die meisten Home Runs, er hatte aber auch die meisten Walks. So, das heißt, der ist nicht partout auf den Home Run gegangen. So, der hat die Dinger halt rausgeknallt, wenn es gepasst hat. Aber ich glaube, ein richtig guter Hitter, der weiß, ein At-Bat zu handeln. Und ich glaube, du denkst dich dran so von wegen, okay, jetzt habe ich schon 3 Home Runs, so jetzt schlage ich auch noch einen 4. Sondern ich glaube, jedes At-Bat ist einfach ein neues At-Bat und du gehst dann neu an den Schlag. Und wenn es ein Walk ist, ist ein Walk. Wenn es ein Home Run ist, dann freust du dich natürlich. Du nimmst es mit, wie es kommt. Aber ich glaube nicht... Also, der Einzige, den ich zutrauen würde, dass er so jemand ist, der an Schlag geht und erwartet, dass er dann eine Homerun schlägt, ist, glaube ich, Castellanos. So wie der schwingt.
Ja, ey, genau den hatte ich auch im Kopf.
Aber ansonsten, glaube ich, ist das nicht die Mentalität der Profis, weil sonst, glaube ich, wirst du nicht Profi. Ja. Muss ich gestehen.
Ja, also ich glaube, da gibt's schon ein paar Kandidaten, so die wahrscheinlich auch an die Platte gehen und denken, ja, den knall ich jetzt raus und dann treffen die nichts aus der Luft.
Ich habe Gravia Bias
da vergessen. Wie du schon sagst, also idealerweise, Baseball ist halt auch ein Mental Game und dementsprechend idealerweise denkst du gar nicht drüber nach, wie dein letztes At-Bat verlaufen ist, sondern gehst einfach komplett fresh.
Dann stelle ich vielleicht die Frage jemanden, der im Profisport auch unterwegs ist, JP, ab welchem gehaltenen Elfmeter in Folge fängst du intensiver drüber nachzudenken, scheiße, wenn ich den jetzt auch noch halte, dann ist es der 5. in Folge?
Eine gute Frage. Das Ding ist, es gibt ja in dem Fall nur schwarz oder weiß. Beim At-Bat gibt es ja sehr, sehr viel mehr Ausgänge. Ein Walk, ein Single, ein Double, ein Triple, ein Home Run. Hier gibt es ja nur halten oder nicht halten. Also, das nimmst du eigentlich, auch jeden Elfmeter, du willst jeden halten, aber du weißt, es ist jetzt nicht selbstverständlich. Also ich glaube, du gehst mit dem Approach hin, auf jeden Fall mal die Hand an den Ball zu kriegen. Wahrscheinlich ähnlich wie der Hitter. Im Bestfall haust du das Ding entweder über den Zaun oder halt zumindest so ins Feld, dass du mal mindestens auf die First Base kommst. Aber dass du, oder ich sag mal, als Torwart erst schon mal in die richtige Ecke. Das ist so der Ding, wo ich sage, aber zum Überlegen, du kannst ja gar nichts verlieren als Torwart. Deswegen würde ich, glaube ich, sagen, jeder mit jedem gehaltenen Elfmeter, jetzt bei einem Elfmeterschießen, wächst deine Confidence und dein Druck wird noch weniger. Also es ist eigentlich eher so, je weniger du hältst, desto mehr denkst du, jetzt muss ich ihn halten, als andersrum. Wenn ich schon einen gehalten habe, weiß ich, die sind jetzt eh schon nervös. So, die denken jetzt noch mehr drüber nach, oh fuck, der hat jetzt schon einen gehalten, jetzt muss ich aber platziert und sonst was schießen und überlegen vielleicht nochmal, als wie wenn du schon, wenn du die ersten 3 oder 4 reingelassen hast, dann ist es eher so, oh, jetzt muss ich aber mal. Das ist eher in die Richtung. Also, ja.
Tatsächlich, eigentlich tatsächlich guter Punkt, weil so wie du es jetzt erklärst, macht es super Sinn, wenn du im At-Bat deinen ersten At-Bat direkt einen Homerun schlägst, dann kannst du ja tatsächlich wirklich erstmal deutlich entspannter in den zweiten At-Bat rübergehen, weil theoretisch, klar, wenn du da dann rausgehst und erreichst nichts, dann ist es egal, du hast erstmal den Homerun in deinen Statistiken drinstehen, also von daher
gut. Ja, und dein Team ist halt schon am Board so auch, ne? Wenn du jetzt irgendwie, klar ist Druck auf den Kessel, wenn du 2 Outs hast und im unteren 9. Du weißt ja, okay, jetzt eigentlich brauche ich jetzt, also ich erinnere zum Beispiel an das At-Bat Otani gegen Trout im WBC. Trout wusste eigentlich ganz genau, ich muss jetzt eine Bombe hauen. Ich muss. Das war eigentlich die einzige Möglichkeit. Mit dem Approach musste er eigentlich auch in die Plate, weil ein Single, klar, kann der Nächste auch irgendwie, aber eigentlich, ich dachte, es gibt jetzt so eine Option, das ist eine Bombe.
Den Druck müsste Trout aus von den Angels ja eigentlich gewohnt sein, aber es ging dann anders aus.
Ja. Was?
Ich habe nur gesagt, dass...
hat keiner gehört.
Nein, den Kampf konnte ja eigentlich Ohtani nur gewinnen, weil in dem Fall würde ich ja sagen, war er ja der Torwart eigentlich.
Ja.
Wenn wir mal bei dem Bild bleiben und
absolut. Haben
sie nur ausbekommen, während Trout da, glaube ich, die deutlich schwere Rolle hatte.
Aber wir können noch so viel über Trout und Ohtani sprechen. Fakt ist auf jeden Fall, Trout und Ohtani sind beides All-Stars. Und das ist eine Überleitung zum All-Star-Game, was uns jetzt nächste Woche bevorsteht. Und die ja, Starter sind auf jeden Fall jetzt schon verkündet worden, genauso wie die Starting-Pitcher. Und da haben wir tatsächlich die ein oder andere Übereinstimmung mit dem, was wir damals auch so ein bisschen predicted haben bei der American League. Wollen wir da mal die vielleicht mal auf die Starting-Pitcher mal so ein bisschen drauf eingehen, wer da mit drin ist?
Let's go.
Beziehungsweise, ich frage euch mal andersherum, bevor wir vielleicht da mal nach und nach durchgehen, wäre es für euch dann ein bisschen so die Überraschung bei den Starting-Pitchern?
Also meine Überraschung ist es nicht, aber vielleicht eure. Also ich habe ja in der Folge, wo wir unsere Predictions abgegeben haben, Corbin Burnes gecallt, den hatte keiner von euch auf dem Zettel. Und siehe da, er ist als Starter im Team. Ansonsten, ja, Mason Miller ist dabei, Seth Lugo, Tanner Houck, die wir alle irgendwie so auf dem Zettel hatten, Garrett Crochet. Ja, Überraschung sehe ich da jetzt nicht. Ihr?
Also ich muss gestehen, Tyler Anderson hatte ich einfach nicht so auf dem Schirm. Das könnte aber auch einfach den Angels geschuldet sein. Von daher ist das vielleicht eine kleine Überraschung. Corbin Burnes, ich meine, das ist ja schon die vierte All-Star-Selection. Ja, aber eigentlich muss ich sagen, ich gehe da auf...
Wer startet?
Boah, das ist eine gute Frage. Was denkst du
denn? Das ist ja die Entscheidung vom All-Star-Trainer.
Also ich glaube, ich würde Scooball starten lassen, ehrlich gesagt.
Wäre jetzt auch mein Take gewesen, tatsächlich sogar. Ich war zwischen Scooball und ein bisschen Liebe, weil es der einzige White Sox ist, der überzeugt aktuell Crochet.
Ja, aber das sehe ich Scooball schon vorne.
Sagen wir Starting Pitcher Scooball, oder?
Ich denke schon, ja. Oder Lukas, willst du mit Lugo gehen?
Ich würde, glaube ich, fast mit Lugo gehen. Also, ja, oder ein Tanner Houck. Ja, ist super schwierig. Ich habe jetzt auch so konkret die einzelnen Statistiken nicht vor mir. Für mein Gefühl sind Lugo oder Houck, heißt der Houck oder Houck? Weiß ich gerade nicht.
Ich glaube, Houck.
Ja, Tanner Houck. Eher die Starter. Super schwierig gerade.
Vielleicht sollten wir das notieren und wenn dann das All-Star-Game gewesen ist, dann können wir ja vergleichen, ob wir recht hatten oder nicht. Das wäre doch eine Sache, oder?
Das heißt, das ist ein sehr guter Punkt, dass wir das nächste Woche analysieren, also.
Also ich sage Scooball, ich bleib dabei.
Ich nehm's auch.
Lugo.
Dann sage ich Garrett Crochet.
Danke, dass du mein Take unterstützt. National League, wen nehmen wir denn in der National League als Starting Pitcher? Da übrigens, by the way, André, du hast Imanaga gecallt. Imanaga ist drin. Ja.
Ich bin nicht überrascht. Was willst du von mir hören?
Also ich muss auch an der Stelle Props an Kevin geben. Robert Suarez, über den wir stark diskutiert haben. Für den Kevin sich ja eingesetzt hat und mich auch noch auf die als Fan von ihm rekrutiert hat. Finde ich gut. Ich finde auch gut, dass wir zwei Suarez im Team haben bei den in der National League.
Die sind aber nicht verwandt, oder?
Interessante. Nee.
Nee.
Okay. Nee, keine Verwandtschaft hergestellt. Aber Starting Pitcher National League, ich will Paul Skeens sehen.
Ja, muss. Ich glaube, da wird kein Weg dran vorbei.
Also er ist halt immer noch ein Rookie, ne?
Ja, scheiße.
Ja, aber was für ein Rookie? Was für ein Rookie? Das ist ja das Ding.
Ne, ich bin bei Glasnow oder Zach Wheeler.
Das Ding verlierst du, Lukas.
Ja, Glasnow.
Wen stellst du auf JP, wenn du Manager der National League wärst?
Paul Skeens.
Genau richtig gemacht, würde ich sagen.
All the way.
Ja, ich glaube aber, wir gucken mal nächste Woche da mal genauer ein bisschen drauf an, wie das Spiel ausgegangen ist, wer die Starting Pitcher gewesen ist und was da Großartiges passiert ist und zumindest können wir beim Home Run Derby schon mal sagen, 5 von 8 Startplätzen sind mittlerweile vergeben worden. Gunnar Henderson von den Orioles ist mit dabei, Pete Alonso von den Mets ist mit dabei, Alec Boehm von den Phillies ist mit dabei, Bobby Witt Jr. von den Royals und Marcell Ozuna von den Braves ist mit dabei. 3 Plätze sind also noch zu vergeben und wenn man sich das so runterliest, der ganz, 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 ganz große Name oder die großen Namen fehlen und das ist irgendwie schade. Ich glaube, da letzte Woche mit Kevin schon drüber gesprochen. Was sagt ihr zu den teilweise Begründungen, warum die Spieler fehlen? Judge will nur in New York mit eintreten im Home Run Derby. Otani aktuell verletzt oder nicht verletzt, deswegen wegen seiner Verletzung als Pitcher tritt er auch nicht beim Home Run Derby an, so herum.
Warum höre ich dieses Go Cubs Go?
Ist das stuck in deinem Kopf?
Nein, ich höre das in meinem Mund. Warum höre ich das?
Also ich checke gerade alles und ich stelle fest, dass ich nicht so...
Ist das jetzt ein Randy Lay im Podcast gewesen, oder wie?
Was?
Ja. Randy Lay im Podcast.
Ja. So. Okay. Home Run Derby. Es sind jetzt 5 von 8 Plätzen mittlerweile vergeben worden. Gunnar Henderson von den Orioles ist mit dabei, Pete Alonso von den Mets ist mit dabei, Alec Boehm von den Phillies mit dabei, Bobby Witt Jr. von den Royals mit dabei und Marcell Ozuna von den Braves mit dabei. 3 Plätze sind noch vergeben, aber wir wissen auf jeden Fall, dass 2 ganz, ganz große Namen mit Aaron Judge und Shohei Ohtani nicht mit dabei sein werden. Judge hat es ja schon angekündigt, er würde nur beim Home Run Derby mitmachen, sobald das Ganze in New York stattfindet. Und Ohtani konzentriert sich auf seine Rehab, damit er 2025 auch für die Dodgers pitchen kann. Ist ein bisschen doof, dass so die Big Dogs, die großen Namen fehlen, oder wie seht ihr es?
Also bei Judge, ehrlich gesagt, kann ich es... Also ich kenne jetzt nicht die ganze Story. Ich weiß nur, dass er irgendwie gesagt hat, ich spiele nicht mit, wenn es nicht in New York stattfindet. Und das finde ich als Begründung absolut bescheuert, weil also das macht irgendwie gar keinen Sinn. Finde ich auch ein bisschen so, im Englischen würde man cocky sagen, ein bisschen arrogant. Aber ja, also habt ihr da noch irgendwie mehr Hintergründe zu, warum er das so meint? Oder also, ansonsten finde ich es nämlich echt weird.
Also ich meine gelesen zu haben, dass das, glaube ich, mit seinem, er hat ja 2017 am Home Run Derby teilgenommen in seiner Rookie-Season und hat es ja auch gewonnen. Und ich meine, dass er sich aber danach verletzt hat und seine Begründung ist nicht, dass er nur hingeht, wenn es in New York ist, sondern er sieht keine Notwendigkeit darin teilzunehmen, um sich dann eventuell zu verletzen und dann halt die Home Runs quasi in der Saison nicht mehr zu schlagen. Also er möchte einfach nur fit bleiben für die Saison und er denkt da halt eher ans Team. Also er denkt da nicht an seinen eigenen Erfolg, den er im Home Run Derby ziehen könnte, sondern er denkt halt an die ganze Saison und deswegen nimmt er nicht teil. Also es ist nicht so cocky, es ist eigentlich eher so, dass er sagt, hey, ich lass anderen den Vortritt, find's mega cool, ich wünsche allen viel Glück, aber ich bin einfach raus, weil mir das Verletzungsrisiko ist es mir einfach nicht wert. Und das sagen ja einige Spieler. Also ich meine, wir haben auch in der Vorbereitung vorhin schon gesagt, dass
Boogie Banzer eine ähnliche
Begründung hat. Ja, oder das ist auch zumindest, dass sie dann sagen, nach dem Home Run Derby schwingen sie irgendwie anders, irgendwie, da gibt's ja verschiedene Sachen. Oder vielleicht ist das auch einfach Superstition, die du ja gerne im Baseball irgendwie hast. Ich muss sagen, ich finde eigentlich so ein Home Run Derby mit so Leuten, die du nicht erwartest, eigentlich auch spannend, weil die nochmal irgendwie ganz anders ja zeigen können, was sie drauf haben. So, ich meine, Gunnar Henderson, der zeigt das in der Saison, aber Alec Boehm, der hat ja nur 11 Home Runs irgendwie in der ganzen Saison geschlagen. So, den dann zu sehen.
Aber ey, wer will denn sowas sehen, wo irgendwie so zweitklassige Batter am Start gehen?
Ja, was heißt
also das ist ja eigentlich der Tag, wo du die das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber wo du die krassesten Batter eigentlich mit der größten Power, so ein Schwarbaum zum Beispiel willst du da sehen.
Schwarbaum wäre cool, ist aber glaube ich ja auch verletzt.
Ja, ist raus. Ist
verletzt, so,
ja.
Das kommt dann ja auch noch.
Ich fand's geil, dass Derby zum Beispiel in LA mit, da war Soto, Schwarber, Rodriguez, Pujols.
Ja. Stimmt.
Das ist mir noch in Erinnerung.
Und ich meine,
es war kein
Arm offen.
Also das sehe ich schon auch so mit. Also Alec Boehm war ich auch so. Fühle ich jetzt gar nicht, den Kollegen.
Wir brauchten noch schnell einen.
Ja, ist wirklich so.
Ja, Bobby Wills. Das war mein Gedanke, ja.
Also, weiß nicht, da gibt es ja schon andere Bombenleger, wollte ich fast ja. schon sagen, die da eigentlich eher so Powerhitter.
Ja, genau.
Aber die haben halt, Otani hat ja auch keinen Bock. Judge hat auch keinen Bock.
Aber wen vermisst ihr denn?
Ja.
Naja, zwei haben wir ja gerade schon genannt.
Ist ja jetzt auch. Wer waren denn? Ozuna war.
Ja.
Witt, Baum und wer waren die anderen beiden?
Alonso und Henderson.
Also Pete Alonso ist ja eigentlich Dauerteilnehmer, der gehört zum Inventar. Gunner finde ich auch geil. Weiß nicht, vielleicht so ein Teoscar Hernandez.
Ja, wäre auch mein Take stark. Gewesen.
Ja, cool.
19 Home Runs auf jeden Fall.
Weiß nicht, ein Tatis zum Beispiel. Ein Tatis, egal ob er...
Nur ist nicht so stark diese Saison, glaube ich.
Aber der also, Flair einfach, der Name.
Ja, Name. Ja, fühle ich.
Tatis macht mehr her als Alec Boehm. No disrespecting Boehm, aber oder ein Jazz Chisholm noch.
Ja, okay, auch. Aber da gehst du jetzt nach Namen und nicht nach Saison Statistik.
Aber Alec Boehm, wenn du sagst, Alec Boehm hat nur 11 Home Runs gehauen.
Ja, okay.
Ja, aber er ist halt ein krasser Average-Hitter. Also ich meine, er hat doch mit den höchsten Betting-Average, glaube ich, in der Saison. Also schlagen kann er auf jeden Fall. Er hat halt nur nicht die
Power. Was willst du mit einem Betting-Average beim Home-Run-Derby?
Bombenhauen.
Ja, also da geht's ja wirklich eigentlich um die Power.
Nee, ich habe noch zwei Takes, und zwar wegen der Werbung immer, die zwischen den Spielen läuft, würde ich einfach Adley Rutschman mitnehmen. So. Einfach den Kommentator dann auch noch mit reinbringen und dann ruft er so, it's over for Adley Rutschman. Ich glaube, das läuft übrigens nicht mehr so oft, ist mir aufgefallen.
Ja.
Das wäre mein Take und ich würde auch für jeden Fall jemand von den Savannah Bananas einfach noch einladen. Sind zwar nicht in der MLB, aber die machen Stimmung. Kennt ihr die?
Ja, klar. Das ist ein krasser
Hot. Ein wilder Take.
Ja.
Aber drei Plätze sind ja auch noch insgesamt zu vergeben. Da schauen wir mal, wer da auf jeden Fall noch ins Home Run Derby mit reinrutscht. Dieses Verfahren ist ja auch verändert worden. Früher gab es ja direkt das K.O.-System. Jetzt treten alle erstmal an und die besten vier treten dann im Halbfinale gegeneinander an. Also der mit den meisten Home Runs trifft dann auf den mit den viertmeisten Home Runs und zwei und drei dann gegeneinander, bis dann das große Finale kommt. Aber vielleicht haben wir auch in 2032 vielleicht den ein oder anderen beim Home Run Derby dabei, den wir jetzt dieses Jahr im Draft gezogen bekommen. Denn nämlich auch beim All-Star Game bzw. der All-Star Week steht auch der Draft an. Und da haben wir eine Frage auch aus der Community bekommen, auf die wir natürlich auch gerne eingehen wollen, weil der Draft natürlich ein bisschen anders abläuft, als man es vielleicht aus den anderen Sportarten, vor allem auch bei der NFL kennt. Größte Veränderung oder größter Unterschied ist schon mal allein, dass der MLB-Draft insgesamt über 20 Runden geht. Das ist schon eine Ansage und ich glaube, insgesamt geht der Draft 2,5 Tage bis 3 Tage ungefähr. Und was man allerdings zumindest auch aus der NBA und auch aus der NHL kommt, die MLB hat mittlerweile ein Draft-Lottery-Verfahren eingeführt. Das heißt, alle Teams, die nicht es in die Playoffs geschafft haben, haben theoretisch die Chance auf den First-Overall-Pick. Das Ganze wird dann ausgelost. Je nach Rekord hat man eine höhere oder eine geringere Wahrscheinlichkeit. Ist der Rekord schlecht, hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, den First-Overall-Pick zu bekommen. Und so ist es gekommen, dass die Cleveland Guardians Pick Nummer 1 bekommen haben und nicht die Oakland Athletics. Also da haben die Cleveland Guardians mal eben direkt die Oakland Athletics ausgestochen. Das heißt, wie gesagt, Cleveland Guardians dürfen jetzt am Wochenende als erstes picken. Und die Frage, die wir bekommen haben aus der Community, kam von Lukas, aber nicht von den Lukas, den wir jetzt hier im Podcast mit drin haben. Außer du hast noch einen zweiten Account auf Instagram. Der wollte ganz gerne wissen, wie sieht denn eigentlich der Ablauf für einen Spieler nach dem Draft aus? Wie lange ist er an die Franchise gebunden? Und ob es einen Mindestlohn gibt und wie es weitergeht? Und ich muss für mich ehrlicherweise selber gestehen, ich muss es auch erstmal nachsuchen, weil es ist ein bisschen komplizierter. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Hättet ihr es ad hoc direkt beantworten können?
No chance. Auf keinen Fall. Gefühlt für mich ist der MLB-Draft auch irgendwie so ein bisschen mehr unter dem Radar als jetzt in der NBA oder NFL oder so.
Du hast
direkt, was vielleicht auch der Komplexität geschuldet ist, ehrlich gesagt.
Du hast eigentlich direkt schon mein Fazit vorweggenommen, weil vom Prinzip
ja, das ist jetzt durch, doof.
Ja, ist gut. Durch das Minor League Verfahren hat halt der einzelne Draft Pick und sei es auch der First Overall oder der Second oder generell der First Round Pick halt noch nicht direkt den Impact wie zum Beispiel in der NFL. Wenn du da ja, sag ich mal, direkt First Overall Pick einen Quarterback ziehst, der ist ja fast im Normalfall zumindest vielleicht nicht direkt in der ersten Saison oder übernächsten Saison vielleicht schon der Starting Quarterback. Und das hast du ja wirklich in der MLB nur ganz, ganz wenig. Das sind halt wirklich nur Ausnahmen wie jetzt Paul Skeens oder halt dann auch Jackson Holliday, der es in 2 Jahren kurz in die MLB geschafft hatte. Mhm. Aber dadurch läuft es halt wahrscheinlich weitestgehend erstmal so ein bisschen unterm Radar. Und ja, es geht vielleicht auch in dieser ganzen All-Star-Week so ein bisschen unter. Deswegen, wie gesagt, ich musste auch erstmal ein bisschen Research betreiben. Und wir wollen jetzt mal so stückchenweise so ein bisschen durchgehen. Ein Spieler ist ausgewählt worden. Was passiert denn eigentlich dann danach? Also es gibt einen speziellen festen Zeitraum, in dem Team und Spieler und Agent dann letzten Endes eine Einigung erzielen müssen. Falls das nicht eintreten sollte, kann er tatsächlich sogar im Folgejahr gedraftet werden und ist wieder frei verfügbar. Und das ist tatsächlich bei einem Draftpick dieses Jahr sogar die Möglichkeit. Das ist Chase Burns, Right-Handed Pitcher von Wake Forest. Der ist 2021 bereits von den San Diego Padres in Runde 20 gedraftet worden, also in der letzten Runde. Und ist jetzt, wird gehandelt, jetzt als Nummer 4 Pick overall. Also mal eben ein bisschen nach oben geswitcht. Und wie gesagt, damals konnte er sich nicht mit den Padres auf den Vertrag einigen. Wenn sich dann jetzt aber der Spieler und Verein auf den Vertrag geeinigt haben, dann muss der Vertrag gewissen Regeln auch erfüllt werden. Denn die MLB legt vor dem Draft einen Signing-Bonus-Topf fest. Und das ist wieder auch super kompliziert, dieser Signing-Bonus-Topf. Der wird festgelegt und jeder Pick, also der First Pick, der Second Pick, Third Pick, hat auch einen maximalen Signing-Bonus festgelegt von der MLB. JP, du hebst die Hand, hast du was zu ergänzen?
Nicht direkt ergänzen, aber es ist mir eingefallen, weil du gesagt hast, wenn man sich nicht auf einen Vertrag einigt, dann ist der Draft-Pick ja quasi nichtig, richtig?
Ja, richtig. Mhm.
Bei Kyler Murray, allen, die ein bisschen Football verfolgen, ist der ja ein Begriff.
Ja.
Quarterback von den Arizona Cardinals. Der wurde ja, wenn ich mich nicht täusche, in der ersten Runde damals von den Oakland A's gedraftet.
An 9. Stelle, ja.
Ja, und wurde aber an First Overall von den Arizona Cardinals auch gedraftet. Und hat dann, konnte sich quasi entscheiden, so, okay, was mache ich jetzt? Ich bin ja beide First Round Pick.
Das habe ich tatsächlich auch herausgesucht, weil es ist der erste und einzige Spieler, der sowohl in der MLB und auch in der NFL als Erstrunden-Pick auserwählt worden ist. Das war nur tatsächlich Kyler Murray. Aber es gibt tatsächlich mehrere Spieler, da kommen wir später auch nochmal drauf, zu NFL, die es in der NFL gedraftet worden sind und auch in der MLB gedraftet worden sind. Und da sind teilweise wirklich sehr, sehr kuriose Sachen mit dabei. Wenn du jetzt nichts mehr zu ergänzen hast, JP, dann würde ich kurz noch wieder auf diesen Signing-Bonus-Topf einmal eben eingehen wollen. Dieser Signing-Bonus-Topf setzt sich, wie gesagt, zusammen, dass, beziehungsweise jeder Pick hat auch einen maximalen Signing-Bonus, da sind wir stehen geblieben. Der Topf, dieser Signing-Bonus-Topf, der ist abhängig davon, wie viel ein Team 2023 im Draft ausgegeben hat, welche und wie viele Picks man im diesjährigen Draft hat. Wir nehmen einfach mal das Beispiel der Cleveland Guardians, die ja an Nummer 1 dran sind. Die können im diesjährigen Draft maximal 18 Millionen Dollar an Signing-Bonus ausgeben. Für den ersten Pick allerdings maximal 10,5 Millionen. Das heißt, wenn die das theoretisch komplett ausschöpfen würden, dann verbleiben ja nur noch ungefähr ja, 8 Millionen ungefähr, um es ein bisschen mit einfacheren Zahlen zu füllen. Der zweite Pick der Guardians, der könnte als Signing-Bonus maximal 2,6 Millionen bekommen. Und so müsste man das immer weiter abziehen und irgendwann bleibt kein Geld mehr und man könnte tatsächlich irgendwelche Draft-Picks nicht mehr unter Vertrag nehmen. Das heißt, die Teams müssen innerhalb ihres Topfes gut handeln, gut agieren, damit letzten Endes die späteren Draft-Picks nicht leer ausgehen, dass man die natürlich dann auch unter Vertrag nehmen kann. Und auch mal eben nur Vergleich, der First Overall Pick und der Second Overall Pick, die Cincinnati Reds sind an Nummer 2 dran. Die haben statt 18,3 Millionen Signing-Bonus-Topf nur noch 15,8 Millionen und müssten dürften maximal für den Second Pick 9,7 Millionen Dollar ausgeben. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein super kompliziertes Modell und die Teams können nicht einfach wahllos Spieler unter Vertrag nehmen, sondern müssen tatsächlich im Hintergrund dann noch immer die Finanzen auch mit berücksichtigen. Theoretisch, wie bei der Gehaltsobergrenze bei der MLB, die es nicht gibt, kann man dort auch den Signing-Bonus übertrumpfen und mehr ausgeben. Hätte dann allerdings zur Folge, dass man eine Strafe, eine Luxury-Tax zahlen muss, die ist bis zu 75% von dem, was man ausgibt. Und im Extremfall kann es sogar bedeuten, dass man im nächsten Jahr kein First Pick tatsächlich mehr hat. Also Verhandlungsgeschick ist gefragt. Kompliziert auf jeden Fall. Dann war die zweite Frage von Lukas. Wie sieht's eigentlich aus mit Mindestlohn danach? Die Spieler bekommen ihren Signing-Bonus, aber was ist mit einem monatlichen oder wöchentlichen Gehalt? Und da eben kurz schon mal direkt, es gibt an sich keinen richtigen Mindestlohn. Die MLB hat oder die Spielerorganisation hat, ich glaube ungefähr 2020, 2021, wo so ein Grundgehalt eingeführt. Der liegt, um es mal eben kurz zu sagen, Rookie Ball $400 die Woche, Single A $500 die Woche, Double A $600 die Woche, Triple A $700 die Woche. Ein Spieler, der natürlich früh unter Vertrag genommen wird, also früh gepickt worden ist, der kann natürlich ganz anders verhandeln als jemand, der in der 18. oder 19. Runde gepickt worden ist. Von daher kriegen die natürlich auch übers Grundgehalt ein höheres Grundgehalt über die Woche. Von daher kommen die natürlich schon ganz gut aus. Aber es ist schon ein bisschen komplizierter. Und ich glaube, André, du konntest zu dem Gehalt noch was dazu ergänzen, richtig?
Ja, genau. Weil was ich noch ganz spannend fand, ist, wenn man einen Signing-Bonus bekommt. Paul Skeens hat ja zum Beispiel 9,2 Millionen bekommen. Dann bekommst du, nachdem du den Vertrag unterschreibst, erstmal nur 100.000. Und den Rest des Signing-Bonuses kriegst du dann mit deinen Gehältern quasi in den Minors oder später auch Majors. Also das kann Jahre dauern, bis du deinen Signing-Bonus wirklich auf dem Konto hast. Plus, was auch noch dazu kommt, der Signing-Bonus ist noch vor Steuern. Also von den 9,2 Millionen, die Skeens zum Beispiel bekommt, gehen auch erstmal noch saftig Steuern runter. Das heißt, er kriegt auch nicht 9,2 aufs Konto, sondern muss erstmal alle schön noch an Vaterstaat abdrücken. Und dann kriegt er ja trotzdem noch eine saftige Summe, aber das sind halt eben nicht die 9,2 Millionen. Genau, und wie du schon richtig sagtest, es gibt keinen Mindestlohn per se, aber es gibt halt dieses League Minimum, was halt jeder Spieler verdienen muss, mindestens quasi. Aber es kann halt, es ist eine Vertragssache einfach. Und das macht es halt auch wieder kompliziert, finde ich.
Ich finde das aber gar nicht so verkehrt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn man sagt, irgendwie ein Paul Skeens ist irgendwie, ich weiß nicht, wie alt ist er, oder war er beim Draft, sagen wir, 18, 19 Jahre alt, whatever. Und dann kriegst du auf einmal deine 9 Millionen irgendwie aus, also wenn das so wäre, dass du die direkt ausgezahlt kriegst, ich glaube, das wird auch viele Risiken birgen. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, dass sie es so irgendwie aufsplitten. Aber gar nicht so verkehrt, glaube ich. Also hast du ja im Fußball oder in ganz vielen anderen Sportarten auch vielleicht mal, dass ein 16-jähriger Junge irgendwie Lamine Yamal von Spanien oder so spielt auf einmal in der EM und kriegt da seine Millionen. Und ich glaube, das tut auch nicht unbedingt jedem so gut. Deswegen ist das eigentlich, finde ich jetzt so, gar nicht so mal das verkehrte Modell. Und ich glaube, die kriegen trotzdem, würde ich sagen, auch neben Gehältern gibt's vielleicht irgendwelche Boni für Spiele, Statistiken oder sowas oder vielleicht auch mal den einen oder anderen Sponsorenvertrag, wäre jetzt zumindest mein Take. Also, oder?
Gerd, finde ich es auch nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Also ich gehe da mit. Ich finde trotzdem, wenn du überlegst, so du hast echt gut performt und du kriegst einen Signing-Bonus von 9,2 Millionen, dann kriegst du erstmal nur 100.000. Es ist absolut nicht wenig Geld, versteht mich da nicht falsch, aber ich finde halt trotzdem so in halt verglichen mit dem, was der Signing-Bonus ist, ist dann ja doch schon relativ mager. Ansonsten, um das Thema Gehalt vielleicht dann auch ein bisschen abzuschließen, man wird auch nur während der Saison bezahlt, also nicht in der Offseason, man wird nur bezahlt, wenn man auch spielt und dann im 2-Wochen-Takt. Und im Spring Training gilt auch nochmal anderes. Da kriegst du keine richtige Salary, da kriegst du Ah, jetzt hängt's bei mir im Kopf. Ich glaube, du kriegst Pocket Money oder so ähnlich haben die das genannt. Bin mir gerade nicht sicher. Nee, das ist, ja, irgendwie, also du kriegst dann einfach 100 Euro pro Tag, glaube ich, und das kriegst halt einfach in einem Umschlag irgendwie. Und die haben da so einen speziellen Namen für, aber es ist halt, kriegst halt keinen Check, sondern im Spring Training holst du dir halt quasi noch bar das Geld ab und erst in der Saison kriegst du dann dein Gehalt gezahlt. Und wie gesagt, bei uns kriegst du ja eigentlich, in Deutschland ist es ja eigentlich monatlich. Ich denke mal, dass es bei Fußballern ja wahrscheinlich auch so ist, da kann JP ja wahrscheinlich genau was zu sagen, aber im Baseball ist es im Zwei-Wochen-Takt.
Ja, bei uns ist es eigentlich wie bei einem Angestellten.
Also ich glaube, das ist in Amerika aber einfach so auch das Modell, dass man nochmal wöchentlich oder zweiwöchentlich bezahlt wird. Also das finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich, für das Land zumindest.
Was ungewöhnlich ist, ist vielleicht erstmal die Bindung, die ein Spieler dann, nachdem er gepickt worden ist, Vertrag abgeschlossen hat, mit seinem Team hat. Der Vertrag geht nämlich grundsätzlich gesehen erstmal 7 Spielzeiten mit einer Einschränkung. Wenn nach 4 oder 5 Jahren, abhängig vom Alter des Vertragsabschlusses, wo der Rookie unterschrieben hat, wenn er nach 4 oder 5 Jahren noch nicht in den 40-Mann-Roster aufgenommen worden ist, dann kann theoretisch jedes andere Team diesen Spieler unter Vertrag nehmen. Mit der Einschränkung, er muss ihn dann direkt in den 26-Mann-MLB-Roster integrieren. Aber natürlich kann auch jederzeit immer ein Trade passieren, was ja auch jetzt nichts Unübliches ist mit Rookies. Wie geht's dann eigentlich weiter? Vertrag unterschrieben. Letzten Endes, im Normalfall, landet der Spieler dann erstmal in den Minors. Also irgendwo zwischen Rookie Ball bis Triple A. Je nach Entwicklungsstand und Qualität des Spielers wird er dann irgendwo einkategorisiert, lässt sich dann dort ausbilden und wandert dann im Normalfall von der Single A über die Double A, Triple A bis zur MLB. Im, wie gesagt, Idealfall klappt längst nicht bei allen. Zwischenstufe ist dann irgendwann auch mal, dass man in Spring Training natürlich dann eingeladen wird. Und dann irgendwann kommt natürlich idealerweise der Call-up. Aber das kann natürlich auch immer wieder schnell in die andere Richtung gehen. Wir haben es bei Jackson Holiday gesehen. Ein mega gehyptes Talent. Definitiv auch berechtigt. Aber ich glaube, nach ungefähr einem Monat in der MLB ging es dann auch relativ schnell wieder zurück in die AAA, wo er sich dann erst nochmal weiter entwickeln wird. Der Normalfall ist nämlich ja eigentlich so ungefähr 2 bis 3 Jahre, bis ein First Pick, also First Round Pick, es in die MLB schafft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mittlerweile der Call-up schneller passiert, oder?
Ja, zumindest bei den Higher Overall Picks, würde ich mal behaupten. Also bei den unteren kriege ich es gar nicht so mit. Paul Skins ist vielleicht auch so ein bisschen eine Ausnahme, die Regel bestätigt. Ich meine, bei dem ging das ja richtig fix. Aber ja, ich find's aber auch nicht schlecht, muss ich gestehen, weil wenn man sich so ein paar andere Spieler anguckt irgendwie, die wurden gedraftet und du bist super heiß auf die, du hast die irgendwie gerade, hast das ein bisschen verfolgt im Draft irgendwie und dann wartest du 5 Jahre, bis du die mal auf der, bis dann hast du die ja teilweise schon vergessen. So, also ich meine, Judge hat ja, glaube ich, auch 3 oder 4 Jahre dauern gebraucht, glaube ich, bis er dann in den Majors war. Und der war ja auch beim Draft war der ja schon Hype-Thema eigentlich. Und dann wartest du und irgendwann kommt dann der große Moment. Also ich muss sagen, ich find's cool, wenn die Jungen relativ schnell eine Chance bekommen. Im Fall von Holiday natürlich unglücklich, weil ich glaube, der war dem Druck noch nicht so ganz gewachsen. Der muss noch ein bisschen reifen, aber tendenziell bin ich da kein Feind von.
Ich glaube, das ist auch das mit einem schnelleren Caller vielleicht auch damit zu tun hat. Ich hatte mal einen Podcast von Mookie Betts, da war Mike Trout zu Gast und dann haben die drüber gesprochen, über den Niveauunterschied Highschool, College, Minors und auch dann Big Leagues und haben einfach gesagt, dass damals zu deren Zeit in der Highschool, vor allem im College, einfach deutlich, deutlich weniger schnell geworfen wurde. Da haben die gesagt, da hat es so eigentlich so gut wie keinen Pitcher, der über 90 geworfen hat. Und selbst in den Minors, wo es halt noch nicht so wurde nicht so schnell geworfen wurde und dann auf einmal warst du halt in den Big Leagues und dann wurde halt ne, dann damals vor einigen Jahren war ja eher noch so, glaube ich, der Durchschnitt, sagen wir mal, hat es jetzt keine Starting Pitcher, die wie Paul Skeens einfach im Schnitt 100 werfen. Und jetzt hast du ja schon im College eigentlich regelmäßig Pitcher, die schneller werfen. Und dann meinten meinte Mookie und Mike Trout halt auch, dass es schon auch ein Grund dafür ist, dass Call-Ups zum Teil schneller erfolgen. Und ja gut, bei Hittern zumindest jetzt mal. Bei Pitchern, weiß ich, also Paul Skeens ist ja, glaube ich, da auch eher Ausnahme, aber bei Hittern, glaube ich, könnte es schon damit zusammenhängen, dass das Niveau im College und dann auch, oder im College einfach, dass die Bälle deutlich schneller reinfliegen und die halt nicht mehr so doll zumindest an die Geschwindigkeit adaptieren müssen, sondern vielleicht nur noch an die Genauigkeit und deswegen nicht mehr so lang in den Minors bleiben müssen. Wäre jetzt vielleicht so meine analytische Vermutung.
Klingt logisch. Nachvollziehbar. Ich glaube, das trifft es tatsächlich wirklich sehr, 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 sehr gut. Um vielleicht diese 2 bis 3 Jahre auch nochmal eben kurz zu bekräftigen, Bryce Harper wurde 2010 gedraftet, gab 2012 sein Debüt, Garrett Cole 2011 gedraftet, 2013 sein Debüt gegeben und Correa 2012 gedraftet worden, 2015 sein Debüt gegeben. Das ist einmal so die Frage von der Community aufgeschnappt. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ich habe mich ja beim Thema Draft ein bisschen jetzt schlau gemacht. Habt ihr noch Fragen an mich?
Ja, also ich glaube, es wird klar, dass das ein super kompliziertes und meiner Meinung nach auch überkompliziertes System ist. Was ich mich frage, also das kenne ich zumindest aus der NBA so, dass zum Teil auch internationale Stars, Talente, wie auch immer, beim Draft teilnehmen. Ist das in der MLB auch so? Wisst ihr das?
Ja, kann ich dir beantworten. Und das macht es für mich noch wieder komplizierter. Es gibt nämlich einen International Draft. Der ist nochmal wieder super kompliziert zu erklären. Deswegen schenken wir uns das und bleiben bei dem eigentlichen Draft,
der nächstes Mal ansteht.
Es gibt noch einen speziellen International Draft, wo dann speziell International Prospects ausgewählt werden können. Und da haben es auch durchaus schon große Namen in die MLB geschafft.
Alright.
Nee, ich dachte, André sagt was, weil er hatte sein Mikrofon gerade so zum Einsatz gesetzt, aber er hat nichts mehr zu ergänzen. Von daher will ich das Thema Draft einmal kurz noch beenden und darauf eingehen, JP. Du hattest mit Kyler Murray das Ganze angesprochen. Ich will das Ganze ein bisschen weiter fortführen. Tom Brady, wir kennen ihn alle, er hätte fast eine Karriere bei den Montreal Expos gestartet. Er wurde von den Montreal Expos gedraftet und war, glaube ich, noch der längste aktive gedraftete Spieler, weil er noch lange auf jeden Fall, beziehungsweise die Expos hatten noch die Trade-Rechte an Tom Brady. Und was haben Jacob deGrom und Aaron Judge gemeinsam?
Das sind beides krasse Typen.
Das trifft's, aber es ist nicht die Antwort.
Also ich weiß, dass Jacob deGrom auch mal Shortstop gespielt hat.
Falsch, ich im College. Du biegst falsch ab, wir bleiben beim Draft. Und bleibt so bei der NFL. Sorry. Soll ich es auflösen?
Ich hätte jetzt sowas gesagt, wenn du es schon so anteaserst, sowas wie irgendwie, es wurden ganz weit hinten gedraftet oder so.
Das auch, richtig. Jacob deGrom zum Beispiel in der 9. Runde. Aber wer wurde vor Jacob deGrom und Aaron Judge gedraftet? Russell Wilson. NFL-Quarterback.
Oh, stimmt, der wurde auch im MLB-Draft gedraftet von...
Oh.
Was?
Da muss ich tatsächlich.
Im Zweifel mal White Sox.
Ja, ich schwöre, ich glaube, der ist von den White Sox gedraftet
worden. Das wäre jetzt ein Glückstreffer.
Sicher bin ich. Oder von den Rockies. Wurde der nicht von den Rockies?
Ich glaube, macht gerade den Research und will mal eine kleine Überleitung schaffen. Und zwar haben wir uns überlegt, wir sind kurz vorm All-Star-Break. Wir wollen mal so ein bisschen zahlentechnisch das Ganze Revue passieren lassen, die erste Saisonhälfte. Und wollen das Ganze mal mit so einem kleinen Quiz machen. Wir wollen mal herausfinden, wer ist Mr. Bases Loaded. Und das Ganze, ich bin hier euer kleiner Günther Jauch. Ich stelle euch so ein bisschen hier die Fragen, habe mir so ein paar Fragen überlegt. Und JP lacht schon. JP, du darfst auch direkt als erstes gleich die Fragen beantworten. Außer André hat noch eben zu ergänzen, von wem Russell Wilson in der MLB gedraftet worden ist.
Rangers, würde ich jetzt mal einwerfen. Du bist mute.
Ah, ich war mute. Er wurde gleich zweimal gedraftet, in der Tat. Und Lukas, du liegst falsch. Out of High School wurde er in der, wurde er aus Baltimore oder von Baltimore gedraftet. Das war 2007. Und 2010 wurde er dann in der vierten Runde von Colorado gedraftet.
Das war richtig.
Stark, JP, aber bei mir spuckt Google Texas Rangers mit dem 24. Overall Pick.
Dann hast du wahrscheinlich einen anderen Russell Wilson.
Ja.
Aber das war, gab noch keine Punkte für dich sonst, JP. Es geht nämlich jetzt los mit dem großen Wer wird Mr. Bases Loaded? Und damit machen wir direkt ein bisschen Druck hier mit Wer wird Millionär-Jingle. JP, erste Frage an dich. Welche fünf Teams haben eine größere Payroll als die Dodgers? Out of nowhere.
Mets, würde ich sagen. Mets. Correct. Yankees.
Korrekt.
Padres.
Nope.
Oh, wow, okay.
Ja, damit hast du die Frage schon direkt falsch. Aber okay. ihr dürft kurz noch weiterraten, sonst löse ich auf.
Jetzt Yankees. Phillies vielleicht?
Ja, ist richtig.
Echt?
Krass. 246 Millionen haben die Phillies. Um es vielleicht mal abzurunden, die Dodgers 231 Millionen, gefolgt oder über den Dodgers, so muss man es ja sagen. Die Braves mit 233 Millionen, die Phillies 246, Astros 251, Yankees 307 und die Mets mit 309 Millionen Euro.
Braves hätte ich nicht gedacht.
Die zweite Frage.
Absolut wild, wenn du dir mal guckst, wer bei den Dodgers spielt, aber...
Ja, egal. Otani kriegt nur 2 Millionen. Aber Otani ist ein gutes Wort. Stimmt. Otani hat 28 Home Runs. Wer hat nach Otani die meisten Home Runs der Dodgers?
Teoscar Hernandez.
Eingeloggt?
Könnte auch. Ja.
Ich bräuchte so ein Ding-Ding, ist richtig. Ja, ist richtig, tatsächlich. Teoscar Hernandez mit 19 Home Runs, Freddie Freeman mit 13, Mookie Betts leider ja aktuell verletzt, mit 10 Home Runs. Wir haben gerade über den Draft gesprochen. Wer war der letzte Dodger, der von den Dodgers gedraftet wurde und sein Debüt in der MLB mit den Dodgers gegeben hat?
Hä?
Also... Wir haben, die Dodgers haben einen Spieler gedraftet.
Mhm.
Und der Spieler hat das komplette System der Dodgers in den Minor Leagues gelaufen und hat dann auch mit den Dodgers sein MLB-Debüt gefeiert. Wer hat das als letztes geschafft von den Dodgers?
Ich würde sagen Bobby Miller.
Ding, ding, richtig. Bobby Miller, 2020 gedraftet worden und hat 2023 sein Debüt gegeben. Ich hatte kurz selber überlegt als Dodgers, ich dachte eher, es wäre Gavin Lux gewesen, aber das war 2019 und haben 2019 das Debüt gegeben und 2016 gedraftet worden, so herum ist es gewesen. Das heißt, du hast zwei richtig bei den Teamfragen und wir wandern jetzt einmal nach Chicago zu den Cubs und André, jetzt bist du dran. Welcher Pitcher hat die meisten Strikeouts der Cubs 2024 bis dato?
Bis dato? Ich würde... Boah. Also ich glaube, da ich das Assad verletzt ist, würde ich jetzt mal Imanaga einloggen wollen.
Ding, ding, richtig. Imanaga mit 92 Strikeouts. Wie viele Cubs stehen im All-Star-Team 2024?
Einer. Nur Imanaga.
Auch das ist wieder richtig. Ding, ding. Von einem Team muss immer ein Spieler mit dabei sein. Also vielleicht ist deswegen auch nur Imanaga mit dabei.
Ja, ich habe halt das Video gesehen und die letzten Jahre gab es ja mit Swanson und Horner und so ein paar mehr und Hep, glaube ich, ja auch irgendwie. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und da gab es so schöne Videos immer, wie die ganzen Umschläge verteilt werden im Clubhouse. Und dieses Jahr war so, ja, Mike, du bist dabei.
Letzte Frage für dich. Welcher Cubby hat die meisten RBIs?
RBIs?
Diese Saison.
RBIs. Patrick Wisdom.
Ich habe erst kurz gedacht, ob du irgendwas falsch ausgesprochen hast, aber es ist falsch.
Es ist falsch.
Hol dein Trikot wieder raus, dein Lieblingstrikot von den Cubs.
Es ist Ian Happ. Guck mal, ich dachte mir nämlich eben, ich kann nicht Happ sagen, weil dann sage ich Happ und dann sagst du, nee, das war eine Fangfrage. In die Richtung bin ich gegangen. Oh Mann.
Zwei Punkte auch für dich. Lukas, du hast jetzt die Chance, als einziger dein Team würdevoll zu vertreten. Und mit der ersten Frage, wer hat bei den Phillies die meisten Home Runs?
Das ist die meisten Home Runs. Lass mich kurz denken. Also ich bin tempted, Schwabom zu sagen, aber es ist Bryce Harper.
Es ist richtig, Bryce Harper. Aber deine Augen waren gefährlich lange auf einem zweiten Bildschirm.
Ich kann hier meinen Bildschirm teilen. Das ist unser Doc.
Jetzt die nächste Frage wirst du wahrscheinlich oder musst du beantworten. Und da kannst du nicht, wenn du gucken solltest, kannst du so schnell gar nicht gucken. Wie ging Spiel 1 der London Series aus?
Boah, den Spielstand willst du wissen?
Ja.
Also die Phillies haben gewonnen natürlich. Wie soll es auch anders sein?
Das zweite Spiel haben sie verloren.
Die ist nasty.
7-2.
Das war richtig.
Ja?
Das war tatsächlich richtig.
Boah. Unfassbar. Ich dachte, er verkackt es.
Königsfrage. Wir steigen bei Wer wird Millionär so langsam die Treppe hoch. Welcher Spieler, und es ist tatsächlich der einzige, es gibt nur einen Spieler, der Phillies, stand alle 90 Saisonspiele auf dem Feld diese Saison?
Boah. Also ein Pitcher ist es schon mal nicht. So viel kann ich vorwecken.
Smart.
Da muss ich mal kurz durchgehen. Die waren ja alle schon mal verletzt.
Oh, ich habe eine Vermutung.
Gucken in die Kamera.
Ich habe doch hier meine Hände. Ihr seht doch meine Hände. Bryson Stott.
Falsch.
Ach, nee.
André hatte eine Vermutung. André, willst du auflösen?
Ich habe eine. Ja, das müsste Alec Bohm sein, oder nicht?
Nö, auch falsch. JP?
Ich muss kurz durchgehen. Aber
dann kannst du noch eine.
Griechischer Wein.
Ja, genau. Was? Dann kannst du der sein.
Castellanos? Ja, Castellanos stand alle 90 Spiele auf dem Feld.
Weil das ist der einzige von denen.
Als ich gesprochen habe, kam er mir in den Kopf.
Das ist der einzige von den Starspielern, die immer spielen werden, wenn sie fit sind. Wo ich wusste, oder die anderen waren alle verletzt. Turner,
ja, genau.
Schwarber, Harper, Brandon Marsh hatte ich irgendwie noch im Gefühl.
Ja, der war
auch Alec Bohm, aber die switchen manchmal halt ein bisschen rum.
Ja, Real Muto ist Baum, verletzt.
War Bohm schon verletzt? Oder hat er aber nicht gespielt?
Vielleicht hat er einfach mal nicht gespielt, vielleicht haben die da mal durchrotated.
Ja, okay.
Bei einem Nasty Ridey oder so.
Wir wollen weiter herausfinden, wer Mr. Bases Loaded wird.
Alle zwei Punkte, ne?
Alle zwei Punkte. Deswegen, ich gebe jetzt mal eine Rundumfrage. Das heißt, wir starten bei anderen, dann geht das Ganze immer weiter. Und wer nicht mehr beantworten kann, der hat Frage verloren. Oh, 9 Teams haben dieses Jahr ein City Connect Jersey vorgestellt. Nennt mir bitte alle 9, die es gewesen sind. Starten mit André.
Also André nennt 1.
Und Lukas, dann, geht's weiter, dann bist du und dann kommt JP.
Alright.
Twins.
Dodgers.
Ihr Ficker.
Das ging schnell.
Autsch. Freud.
Ja.
Ja. Die hätte ich auch gehabt.
Mets.
Round 2.
Race.
Alles richtig? Wir starten zum Countdown. 5, 4, 3, 2, letzten Hinweis, The Lou.
Wer?
Ich habe dir einen Hinweis gegeben, The Lou. Das ist Cardinals, die Toilette.
Cardinals.
Also, André 3, Lukas 3, JP 2. Ihr dürft gerne noch zu Ende machen.
Blue Jays.
Guardians. Tigers. Oh, ja. Phillies.
Detroit habe ich schon genommen.
Stimmt, richtig, genau. Stimmt. Ich bin ja eh nicht dabei, ich bin nur Quizmaster. Ich darf alle sagen. Okay. Kommen wir zum nächsten. Und das ist wirklich eine sehr kuriose Frage. Und da geht es um Schnelligkeit so ein bisschen. Mir fehlt die deutsche Begrifflichkeit dafür, aber ich erkläre es euch. Das Wort Butterbrot kann einerseits ja Butter und einmal Brot bedeuten. Ist ja aber ein zusammengesetztes Wort. Und es gibt ein MLB-Team, das gleiche erfüllt. Welches ist das?
Hä?
Was? Zum Beispiel auch Kühlschrank kann einmal ein Kühl, also Kühl, beziehungsweise Kühlschrank ist vielleicht, aber Butterbrot. Butter ist ein einzelnes Wort und Brot ist ein einzelnes Wort. Zusammen ergibt es auch ein Wort. Und es gibt ein MLB-Team, das erfüllt das auch. Im zweiten Namen, also im Anhang sozusagen. Also
im Teamnamen.
André hat, glaube ich, als erstes D-Backs gesagt, Diamondbacks.
Nein, ich habe Blue Jays.
Ich hab, was?
Ich hätte Blue Jays gesagt, wegen Blue und
die, Jays. Ja, die Runde löse ich damit. Es wären die Diamondbacks aber auf jeden Fall gewesen. Diamond und Backs.
Wow.
Schöne Frage.
Ein bisschen ehrlich, André.
Wie lange hast du gebraucht,
sind da zwei.
Frage, die auszudenken?
Blue Jays sind ja zwei. Sollen wir dabei bleiben?
Ach so, ja.
Dann kommt noch die nächste kuriose Frage. Es gibt zwei Teams, die haben in ihrem Primary-Logo keinen Buchstaben. Wer ist das?
Primary-Logo?
Das Hauptlogo, wenn man so will.
Das Hauptlogo?
Wenn wir auf Andres Flagge gucken, ist es zum Beispiel Phillies? Chicago Cubs. Phillies ist ja ein P.
Naja, nee. Die haben als Hauptlogo haben die doch diese, die Bell.
Nee, das ist ja nur für City Connect.
Also meinst du quasi das Logo, was auch im Jersey ist?
Im Normalfall aber nicht zwingend. Es ist, sag ich mal, nach außen heraus.
Na, dann würde ich auch wieder Blue Jays sagen irgendwie, weil die ja den Vogel haben.
Es gibt zwei Teams, habe ich gesagt, ne?
Ja.
Das wäre eins, ja. Es fehlt aber das zweite.
Es fehlt das zweite. JP, bist du noch am Start oder muss ich
dir... Ich glaube, ich weiß es. Glaube, ich weiß es.
Hau raus. Braves. Nein.
Nicht diesen Hammer. Ja,
die das A.
Aber da steht Braves drunter.
Ja, ja,
da steht Braves drunter dann.
Steht da das Braves. Das habe ich bei Cardinals auch gedacht, aber da steht es auch drauf.
Es ist sehr kurios, weil man denkt, das Hauptlogo wäre ein anderes.
Warte.
Ich auflösen.
Marlins.
Nein.
Haben die Mariners nicht nur den Dreizack oder täusche ich mich da?
Aber es ist ein S, ist ein Lo, ist ein Buchstabe.
Ja, okay.
Gute Fragen, ja,
jetzt,
ne?
Jetzt wildes Raten bei mir.
Die Red Sox?
Weißt du,
die
Reds?
Orioles.
Zack, so sieht's aus. Nee. Orioles haben auf die Duck hat oben ein O auf der Cap. Ach. Aber ich glaube, JP und André, ihr wart beide relativ gleich, ne? Aber weil André auch die Blue Jays genannt hat, da gebe ich den Punkt tatsächlich an André. Das heißt, André führt gerade mit 4-3-2.
Ich bin nicht überrascht, muss ich.
Ich darf auch noch mitmachen.
Ja, natürlich. Ja.
Ach so, ich dachte, ich wäre ausgeschieden.
Nein, nein. Munter weitermachen.
So. Wir nehmen hier jeden mit Integration und so.
Ich dachte, ich wäre nach der ersten Runde raus gewesen.
Nein, nein, nein. Wir spielen hier auf Zeit. Wir haben noch 4 Minuten insgesamt und dann ist das hier beendet. Ja. Deswegen möchte ich einmal gerne von euch wissen, und wir machen das einmal wieder sonst vielleicht so ein bisschen reihum. 2023, diesmal starten wir andersherum bei JP, 2023 gab es insgesamt 6 Spieler mit 40 oder mehr Home Runs. Nennt mir sie bitte.
Ronald Acuna?
Ja.
Kannst du nochmal die Frage? Also 2023 mehr als 40 Home Runs.
Ja, 6 Spieler gibt es insgesamt.
Aaron Judge?
Nope.
Boah.
Hat er nicht geschafft.
Durch die Verletzung. Durch die Verletzung. JP und André bekommen die Punkte. Matt Olson ist auch richtig, ja. Hatte die meisten.
Mookie?
Nein, ist nicht mit drin.
Hatte Schwarber mehr als 40?
Ja.
Boah.
Also wir haben in diesem Chor Ozuna, Ronald Acuña Jr., Otani, Alonso, Schwarber und Matt Olson. Also ein paar Spieler von den Braves, um es abzukürzen. Jetzt kommen wir zu schnelleren, einfacheren Fragen eventuell. In welchem Ballpark sind diese Saison die meisten Home Runs erzielt worden? Diese Saison. André.
Oh. Yankees?
Falsch.
Krass.
Rockies?
Oakland A's.
Beides falsch, also kriegt keiner den Punkt. Überraschenderweise ist es der Petco Park. Ich hätte auch Rockies vermutet, einfach aufgrund der Höhe, aber tatsächlich nicht. Andersherum gefragt, wo sind die wenigsten Home Runs diese Saison gefallen?
Chicago White Sox.
Boston. Oakland.
Alles falsch. Bei den St. Louis Cardinals 68 Home Runs und im Petco Park 129. Wow. Also einmal fast das Doppelte. Welches Team hat aktuell die meisten Home Runs in der MLB?
Wow. Dodgers?
Dodgers ist falsch, um es schon mal zu sagen.
Dann würde ich nochmal Yankees ins Rennen bringen.
Guardians.
Auch das ist alles falsch. Die Baltimore Orioles haben die meisten Home Runs derzeit mit 146 wirklich? Home Runs insgesamt.
Aber wer schlägt denn alles? Also ich meine, Henderson, okay, ist gut dabei.
Gunner, Adley.
Und wer noch?
Westberg war mal, glaube ich, am Anfang. Wenn ich nicht alles täuscht hatte, den Lauf und Mountcastle mal. Ich glaube, Gunner. Der macht die Menge.
Gunner Henderson, 27. Santander 23, Rutschman 16, ja. Westberg 14, Causa 12, Mountcastle 12, Ryan O'Hearn 11, Cedric Mullins 9. Also ein paar haben sie da durchaus im Team.
Ja, ich hatte Santander
total rüberschmeißen kann.
Ja,
krass. Dito, Santander hatte ich auch gar nicht mehr auf der Rechnung.
Wie viele Special Games gab es in der Regular Season 2024 bisher? Special Games meine ich damit, die nicht im normalen Ballpark ausgetragen werden. Also auch Spiele außerhalb, irgendwo Boah. Anders, zum Beispiel London und so weiter.
Einzelne Spiele, ja?
Einzelne Spiele.
Oh. 8?
Bisher?
Bisher, bis heute.
Boah. 8? Also wir falsch. Reden von 24, ne?
Von ja, 2024.
12.
12 ist auch falsch.
Warum habt ihr so viele? Wo haben die denn überall gespielt?
It's a global game.
Ja. Ah, ist gut.
Ja, komm, hau raus, JP.
Vielleicht, JP, spielst du irgendwann mit Jan Regensburg in Seoul. Oder in Mexiko. Oder in London. Oder im Brickwood Field Ballpark. Somit kommen wir auf 7 Spiele.
7? Oh, 7? Ich dachte, dass die ja. überall 2 gespielt haben, deswegen habe ich 8 gesagt.
Ding habe ich vergessen. Ich hätte gesagt 5, weil ich wusste 2 in Seoul, 2 in London, 1 in Brickwood Field, aber ich wusste nicht mehr, dass die auch schon in Mexiko gespielt haben.
Ja, aber es wird auf 8 gehen, André, denn am 18.8. spielen die Yankees gegen die Detroit Tigers im Rahmen der Little League Classic. Ich glaube, irgendwo in Pennsylvania.
Okay.
Letzte Frage. André führt tatsächlich aktuell noch mit einem Punkt vor JP und vor Lukas.
Let's go. Let's go.
Wo werden die Chicago White Sox 2025 spielen? Ich meinte die Oakland Athletics, sorry. Ich meinte die Oakland Athletics.
Sacramento.
Lukas hat ausgeglichen.
Bam, be fast.
Ey, aber wenn ich White Sox und richtig gewesen, oder nicht?
Ja, aber es ist ja nicht 2025.
Ja, aber ich will einen halben Punkt.
Ich gebe euch eine letzte Frage. Ich gebe euch also die entscheidende Frage zwischen André und Lukas.
Okay.
Ich kann auch noch ausgleichen.
Stimmt, du kannst auch noch ausgleichen.
Die Antwort könnte ich ausgleichen, dann musst du einfach noch eine stellen.
Die nachfolgenden, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 2 Stunden. Dann machen wir es andersherum. Wir geben wieder eine Rundumfrage und diesmal starten wir sonst bei Lukas und gehen dann hoch zu André und dann zu JP. Es gibt 13 Großregionen in den USA, die in allen 4 großen Sportarten MLB, NHL, NFL und NBA ein Team haben. Gib mir bitte diese große Region.
Was ist denn eine große Region?
Also, um es, sag ich mal, auf Deutschland umzumünzen, zählt zum Beispiel, klar, Berlin und Umgebung, aber das ist schwer zu vergleichen. Zum Beispiel Rhein-Main oder Rhein-Neckar-Gebiet. Da gehört auch alles so Mannheim und sowas mit dazu. Und so ist es jetzt hier zum Beispiel auch. Ich gebe ein Beispiel.
Müssen wir die Teams noch
benennen? Nee, das nicht. Ich gebe ein Beispiel, das fliegt natürlich dann raus. Zum Beispiel ist jetzt Boston genannt. Und eigentlich sind es ja die New England Patriots, die ja nicht direkt in Boston beheimatet sind, aber halt direkt in der unmittelbaren Umgebung.
I see.
Okay, also also nicht Bundesstaat, sondern
relativ zentral drumherum, um die Stadt, um die es geht.
Aber dazu hätte, ja, okay, egal.
Weil zum Beispiel, genau, Boston hätte jetzt die Boston Red Sox, die Boston Celtics, die New England Patriots und die Boston Bruins. Also aus allen.
Also von den vier Big Four. Ja,
NFL, NHL auch.
Ja, ja. Sind halt Big Four.
Gilt.
Lukas startet. Wie gesagt,
Chicago. Oder weiß ich jetzt nicht, ob mein Tipp von gerade, ob die Eishockey, bin ich komplett raus, Leute. Ich sag trotzdem Philadelphia.
Philadelphia ist vollkommen richtig. Philadelphia Phillies, Philadelphia Flyers ist beim Eishockey. Dann haben wir die Philadelphia Eagles und welches Team habe ich jetzt vergessen? Die Philadelphia 76ers oder wie heißen die?
69ers, glaube ich, oder? Ist nicht so.
Ist auf jeden Fall richtig. Nein. Philadelphia 76ers.
Ja.
André.
So, dann gehe ich natürlich mit Chicago. Da haben wir einmal die Cubs, wir haben die Bears, wir haben die Blackhawks und wir haben die Bulls.
Falsch, das sind die Chicago White Sox, die dazu zählen. Spaß.
Ja, mein Gott, das ist
ein
geschocktes Gesicht. White Sox ist das Minor League Game der Cubs. Also, jetzt, come on.
Ja, okay.
Come on.
JP, wen kredenzt du uns?
Ja.
Vollkommen richtig. Das war somit die einfachste Take.
Wenn dir keiner nimmt, dann nehme ich das. Das ist ein Geschenk davon.
New York hat alles und gefühlt auch alles. Ja, New York hat tatsächlich alle vier Teams doppelt.
Stabil. Crazy.
Die zählen sogar beim Eishockey, wenn ich kurz dazu sagen darf, sogar drei Teams. Die New Jersey Devils zählen auch unter die Großregion New York. Lukas.
So. Bei dem Team weiß ich nicht, ob die ein NFL-Team, also bei der Stadt weiß ich nicht, ob die ein NFL-Team haben. Ich könnte mir aber nicht vorstellen, dass sie keins haben. Also sage ich Los Angeles.
Los Angeles hat sogar zwei NFL-Teams, die Los Angeles Chargers, die Los Angeles Rams, beim Eishockey die Anaheim Ducks, Los Angeles Kings und Clippers, Lakers im NBA und dann natürlich die Angels und Dodgers. Das heißt auch eine Stadt mit insgesamt 8 Profiteams. André.
Dann würde ich Kanada bzw. Toronto ins Rennen schicken. Weil ich glaube, also die Raptors gibt es ja auf jeden Fall. Für Basketball, NHL haben die ja 100% irgendwas. Also ich meine, wenn nicht Kanada?
Toronto Blue Jays. Aber
und wer spielt da in der NFL in Toronto?
Spielt jetzt kein NFL-Team?
Ouch.
Nope. Gibt kein NFL-Team aus Kanada.
Das ist ja Arsch.
Deswegen geht's zwischen JP und Lukas weiter.
Also bin ich jetzt dran, ne?
Ja, wir brauchen ja einen Sieger
hier. Dran. Warte mal, bin ich dumm? Ja gut, das ist jetzt der Großregion. Frage. Da unten zwischen Miami und Tampa.
Mhm.
Ist das eine Großregion?
Ah. Mhm.
Wenn, sag einfach Miami und ich sag dir die Antwort. Also, ja, okay. Nee, okay, ich weiß, was du meinst. Es steht hier tatsächlich unter Miami Metropolitan Area. Miami Marlins, Miami Heat, Miami Dolphins und die Florida Panthers, die in, ich glaube, in
St. Ja, weil Petersburg. Die Florida Panthers wusste ich nicht, wo die dazugehören, ob die eher ja, zu Tampa dazugehören oder zu ne, da unten. Deswegen war jetzt meine Frage.
Ist richtig, das... ja. Aber okay, du bist noch im Rennen. Lukas.
Es wird hart. Wie viele gibt's denn noch?
Oh, einige.
Ja, echt? Wir haben insgesamt ja 13
also, Stück. Mir kam was in den Sinn, aber dann kam mir in den Sinn, dass es ja erst in ein paar Jahren so ist. Deswegen sage ich nicht Las Vegas, sondern Houston. Wir haben ein Problem. Weil die Frage, die Antwort ist falsch.
Ja, oder? Houston ist falsch. Hättest du Dallas, Fort Worth, oh, Metroplex genannt in Texas?
Warum sagst du denn jetzt, nimmst du mir jetzt Dallas weg?
Du bist doch, hast doch gewonnen.
Ich hab gewonnen?
Ja, klar. Lukas hat's ja falsch. Ach so. Das heißt, ihr seid so, alle wieder auf einem Stand. Super. Letzte entscheidende Frage.
Aber warte, Atlanta und so wäre auch noch dabei gewesen, oder?
Atlanta, nein. Atlanta hat kein
Eis. Colorado? Eishockey-Team.
Denver, ja.
Denver, oder? Ja.
Oh,
ja.
Genau, sonst Washington.
Ja.
San Francisco mit der Bay Area.
Mhm.
Ja.
Minneapolis, St. Paul, Minnesota mit den Twins, Timberwolves, Vikings und den Minnesota Wild im Eishockey. Detroit, Tigers, Pistons, Lions und Red Wings.
Oh, wow. NHL, ja, bin ich ganz schwach.
Das sind sie alle gewesen.
Aber ein paar wusste ich. Ich muss mehr NHL gucken.
Okay.
Ich such mir noch mal eine gute Frage raus. Es ist wieder eine Denkfrage.
Ne, was?
Und die ist sehr hart. Die ist hart. Deswegen kommen nicht alle zeitgleich drauf. Deswegen nehme ich die. Es gibt insgesamt zwei Teams, die auf ihrer oder in ihrem Head, auf ihrer MLB-Head, drei Buchstaben haben.
Also geht es nach Schnelligkeit, oder?
Alle drei müssen.
Wie viele Teams?
Achso, drei. Alle drei muss man wissen.
Sorry, zwei Teams gibt's, die drei Buchstaben haben.
Ich weiß es.
New York.
White Sox und Mets? Cardinals.
White Sox und Cardinals ist richtig.
Richtig.
Ja. Yeah. Wow.
Ich muss da selber gerade noch mal kurz gucken, aber White Sox.
Wir haben Sox und
ja,
STL.
Sox ist S-O-X und das Cardinals-Logo ist, das T ist tatsächlich sehr, sehr klein drin versteckt, aber es ist drinne. Lukas, Mr. Base is loaded.
Ich kann es nicht fassen.
Ja, nächstes Mal mehr anstrengen, Leute, ne?
Stark.
Nächstes Mal mehr anstrengen. So, Leute, ich glaube, wir haben ein bisschen heute eine Folge in Überlänge. Das war dem Quiz geschuldet. Ich habe nicht mehr viel zu ergänzen. Habt ihr noch was zu ergänzen?
Ja, es ist eine Frechheit, die Lukas sich hier gibt. Aber zum Glück haben wir dafür die Tabelle vom Tippspiel nicht mehr aufgezählt. Also rächt sich das.
Ja, schon. Eigentlich müssen wir noch mal unsere Tipps abgeben, Leute.
Ja.
Frage, also ich weiß, dass Niklas Allstars heißt, aber wie heißt ihr beiden denn eigentlich?
Ja, stimmt.
Ich habe dich geschlagen, JP.
Nee, JP. Ja. Können wir noch mal auf unsere Konversation vor ungefähr anderthalb Monaten zurückkommen? Was ist mit deinem Fantasy-Team los, Niklas? Und wer ist jetzt auf Platz 1 in unserer Fantasy-League?
Das ist so ein Skandal. Das ist so ein Skandal. Meine Hitter, die sind einfach bodenlos. Alles ist bei mir gerade bodenlos. Ich war so klar Erster.
Wir hoffen, dass ihr die Folge Lächeln nicht
auf dich herabgeschaut.
Wir hoffen, dass ihr die Folge nicht bodenlos fandet, sondern genauso viel Spaß hatten wie wir. Folge in Überlänge. Nächste Woche hören wir uns wieder, dann können wir über das All-Star-Game sprechen. Vielleicht können wir dann auch nochmal so ein kleines Quiz, wenn dann auch Kevin vielleicht noch wieder da ist, können wir vielleicht nochmal ein 2.0-Quiz machen. Wir schauen mal, was wir uns nächste Woche einfallen lassen. Habt eine schöne Woche und verabschiedet euch.
Machen wir jetzt keine Serienempfehlung mehr?
Kommt alles auf Social Media.
Kommt alles auf Social Media. Alright,
da, dann bitte da auch nochmal die Tabelle posten. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao.
Haut rein. Bis dann.
Ciao.